Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. So einfach ist es dann doch nicht, deutscher Meister zu werden. Eigentlich wollten die Bayern gestern in Leipzig den Deckel drauf machen, aber Yusuf Paulsens Tor in letzter Minute verhinderte das. Jetzt könnte es heute auf dem Sofa oder im Käfer hier in München, wo die Bayern sich befinden, klappen, also in Abwesenheit, wenn Leverkusen nicht gewinnen sollte in Freiburg oder dann am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Klar ist, auch wenn der amtliche Stempel noch fehlt, die Bayern werden die Schale nach einem Jahr Pause wieder zurück nach München bringen. Das sind unsere Themen. Das Spektakel hat alle mitgerissen gestern in Leipzig. Die Achterbahnsaison konnte für Borussia Dortmund in der Champions League enden. Und tief im Westen droht der 7. Abstieg des VfL Bochum. Das 0:0 in Heidenheim war eigentlich zu wenig. All das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, war gestern für uns in Dortmund und hat festgestellt, Serhou Guirassy ist ein Top-Stürmer in Europa. Dirk Duffner ist bei uns zu Gast, der Geschäftsführer seit Ende März des VfL Bochum. Und er findet, Dieter Hecking ist der richtige Trainer für den VfL, egal in welcher Liga. Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, also sein Pendant sozusagen beim noch größeren Ruhrgebietsclub bei Borussia Dortmund, hat ein Jahr im Schleudergang erlebt. Und ein herzliches Willkommen an Wolf Fuß, unseren Kommentator, der gestern den Dortmunder Sieg gegen Wolfsburg begleitete. Und er urteilt, wenn der BVB die Champions League erreichen sollte, dann wäre das wie ein kleiner Titel. Lars, eine Saison haben die Ruhrnachrichten geschrieben im Schleudergang. Ich habe es eben zitiert. Haben Sie immer die Orientierung behalten?
Ja, das hoffe ich doch. Es war schon ein heftiges Jahr. Es fing ja schon an in der letzten Saison mit Edin Terzic. Da haben wir eigentlich schon die Saison geplant, die nächste. Und dann kurz nach der Champions League hat er uns dann mitgeteilt, dass es eben nicht weiter ging. Dann einen neuen Trainer, neues Trainerteam, viele, viele neue Spieler. Und ich glaube, war natürlich alles andere als zufriedenstellend. Dann gerade so bis Januar. Unsere Leistung, und es gehört dann zu meinem Job auch, kühlen Kopf dann eben zu bewahren. Und gerade im Januar haben wir ja dann, oder ich dann eben auch viele Entscheidungen getroffen mit der Freistellung von Nuri, mit Sven Mislintats Freistellung, mit Elefantenrunde noch aufgelöst, Sebastian Kehl verlängert und Niko Kovac dann noch
nicht zu viel verraten geholt. Jetzt doch schon gleich zu Beginn. Wird denn jetzt alles gut für den BVB?
Ja, alles gut. Also wir haben natürlich uns definiert als der Jäger. Ja, wir haben jetzt die anderen Mannschaften gejagt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Spiel heute noch ausgeht. Dann jagen wir die Punkte. Und egal wie das Spiel heute ausgeht, wenn wir 6 Punkte holen, glaube ich, werden wir es schaffen in die Champions League.
Lars Ricken blickt sozusagen vom anderen Ende drauf. Also Sie hoffen darauf, dass der Sportclub Freiburg sozusagen keine Punkte holt. Und wenn Leverkusen dann gewinnen sollte, dann wäre zumindest in der Theorie die Meisterschaft noch offen. Sonst würden wir hier sozusagen während der Sendung auch den eben zitierten amtlichen Stempel drauf machen. Dirk, was bedeutet das Unentschieden am Freitag in Heidenheim für den VfL Bochum und die Bemühungen, die Klasse zu halten?
Also wir haben uns das anders vorgenommen. Wir wollten unbedingt gewinnen, weil es gefühlt ein Endspiel war. Und so haben wir es auch, innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft auch klar angesprochen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, wir wollen dieses Spiel gewinnen, weil dann haben wir wieder alle Möglichkeiten. Ist uns leider nicht gelungen, und dementsprechend haben wir theoretisch noch alle Möglichkeiten, aber heute nach dem Sieg von Kiel wird es natürlich realistisch betrachtet immer geringer. Aber da wir noch alle Chancen haben, rein rechnerisch, müssen wir auch weiterhin dran glauben, und wir werden alles tun, dass wir diesmal unsere Hausaufgaben machen im Heimspiel gegen Mainz. Wir haben ein unglaubliches Publikum, das uns immer wieder anfeuert. Das ist, muss ich wirklich sagen, das ist beeindruckend. Und die werden uns auch wieder anfeuern. Und das wird der Mannschaft nochmal diesen Push geben. Selbst wenn es nicht reichen sollte, dass man sich vor seinem eigenen Publikum auf eine bestimmte positive Art verabschiedet. Also von daher bin ich da zuversichtlich, dass es uns gelingt.
Es war ja am Freitag durchaus dramatisch. 2 schwere Verletzungen. Müller, der Heidenheimer Torhüter, und Philipp Hofmann. Ihr Spieler sah am Anfang gar nicht so dramatisch aus. Wie geht es ihm?
Also es geht ihm wieder deutlich besser, aber er muss natürlich noch im Krankenhaus bleiben. Er hat eine Drainage, also einen Schlauch in der Lunge, damit die Lunge nicht wieder zusammenklappt. Ich drücke das jetzt mal dilettantisch und laienhaft aus. Mhm. Und der Schlauch muss noch drin bleiben bis Dienstag. Und dann gehe ich davon aus, dass er am Mittwoch das Krankenhaus verlassen kann und dann auch wieder zurück zu seiner Familie nach Bochum kommt. Aber es wird sicherlich einige Wochen dauern, bis er wieder trainieren kann.
Wie waren die Minuten, als Müller am Boden lag?
Das hat man ja gemerkt, die ganze Szenerie im Stadion war ja tatsächlich ein Stück weit sogar angsterfüllt. Jeder hat mit ihm mitgelitten und man war dann deutlich erleichtert, als man gemerkt hat, man kann ihn zumindest transportieren, aber man wusste nicht genau, was ist vorgefallen. Und als dann die Meldung kam, noch während dem Spiel, dass es nicht ganz so dramatisch ist, wie es aussah, dann hat sich das auch alles wieder ein Stück weit beruhigt.
Ja, Wolf, was hast du gedacht, als du die Bilder gesehen hast oder jetzt siehst?
Es ist brutal. Also das ist ja... Also es liegt ja außerhalb jeder sportlichen Auseinandersetzung. Natürlich. Also da geht es ja um was viel Größeres. Ich würde, wenn wir jetzt hier Philipp Hofmann sehen, ne, der ja aufrecht rausgegangen ist und dann liest du am nächsten Tag oder hörst, dass da akute Lebensgefahr bestand und das womöglich sogar noch schlimmer war als beim Heidenheimer Torhüter letztlich. Also ohne das jetzt wirklich gewichten zu wollen. Aber das sind natürlich äußere Umstände, die viel größer sind als so ein Fußballspiel am Freitagabend, auch wenn es existenziell war.
Absolut. Wir sprechen über den VfL, nachher ausführlich über Borussia Dortmund. Zunächst, Lothar, über die Bayern, gestern in Leipzig. Warst du eigentlich schon mal auf Ibiza?
Ja.
Schön da?
Ich glaube, es hätte jemand gewundert, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte.
Also mich ja. Hätte es sich gelohnt, für die Bayern einen Trip dorthin zu machen?
Ja, ich glaube, dass die vernünftige Entscheidung jetzt getroffen worden ist zwischen dem Verein und den Spielern. Das hätte nicht gepasst. Das hätte auch nicht zu Bayern gepasst. Ja, natürlich hat man in dem Moment vielleicht im Gedanken, das zu feiern, gerade nach der enttäuschenden Saison im letzten Jahr, wo Leverkusen ihnen die zwei nationalen Titel weggenommen hat und sie viel Häme ertragen mussten, zu Recht ertragen mussten. Aber trotz alledem, die Saison ist für Bayern am 17. zu Ende 17. Und dann haben sie ja auch dazwischen noch, bevor es dann vielleicht oder bevor es nach Amerika geht zur Club-WM, können sie auch noch ein bisschen nachlegen. Aber es wäre nicht gerecht gewesen, auch wenn es dann für Bayern um nichts mehr gegangen wäre, nächsten Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gegenüber der ganzen Bundesliga. Das ist kein gutes Bild für Bayern, es wäre kein gutes Bild für die Bundesliga, dass man während der Saison 3 Tage vielleicht feiert. Und wenn man feiert, dann feiert man ja auch richtig. Das können die Bayern und das können sie aber auch nach der Saison machen und alles so, wie es sein sollte. Bayern bleibt hier in München, können vielleicht heute Abend schon ein bisschen feiern, können auch 1,5 Tage feiern und 2 Tage. Aber das wird ja so medial ausgeschlachtet, wenn dann auf Ibiza da die Korken knallen und auf dem Boot, auf der Yacht oder sonst irgendwo die Fotografen so, Jungs abschießen. Also. Nee, alles richtig. Und Sie können nächsten Samstag hier dann in der Allianz Arena auch mal richtig feiern mit ihren eigenen Fans. Da waren ja nur 5.000, 6.000 in Leipzig dabei. Hier sind es dann 70.000, 80.000 fast. Ja, 70.000. In Dortmund sind es immer 80.000. Alles gut.
Dann wollen wir einmal nachfragen bei Felix. Felix Fischer, der uns heute wieder auf Social Media begleitet. Wie sieht's denn aus in Freiburg?
Ja, das ist die Frage, die sich also jeder Fußballfan stellt. Ich gehe gleich aufs Zwischenergebnis ein, sage aber erstmal nochmal, also Leverkusen muss gewinnen, sonst ist Bayern Meister, das fürs Protokoll. Entsprechend genau schaut der FC Bayern auch hin, haben sie selbst gepostet, ein bisschen SpongeBob. Und dann sitzen eben viele Spieler, gerade Kompany kam auch schon an, beim Käfer zusammen hier in München und schauen sich dieses Spiel zusammen an, wollen natürlich danach feiern. Noch steht's 0-0 und Leverkusen wird fast schon in Rückstand tatsächlich geraten, weil Wirtz einen Rückpass schlecht gespielt auf Hincapier und dann ja Freiburg eben die Chance gerade noch so vergeben. Und wenn man dann auf die Tabelle guckt und sich vor Augen ruft, dass es gerade dann eben noch bei diesem 0-0 8 Punkte Vorsprung sind, dann wäre Bayern eben Meister, wenn es dabei bleibt. Und wenn man dann auch auf Dortmund guckt und sieht, dass der BVB jetzt erstmal Fünfter wäre, dann freut man sich nicht so richtig und deswegen drückt natürlich Lars Ricken entsprechend den Freiburgern die Daumen. Leverkusen seit 32 Auswärtsspielen ungeschlagen, Freiburg 3-mal in Folge gewonnen, aber gegen Spitzenteams zuletzt nicht gut. 8 Spiele, gerade mal 1 Punkt gegen die Mannschaften von oben. Mal schauen, ob sie dann heute tatsächlich den ersten Sieg holen gegen so ein Spitzenteam.
So ist die Lage. Du wirst uns gleich weiter informieren. Und bevor wir uns das mitreißende Spiel gestern noch mal in Kürze anschauen, einmal Lothar aus dem Nähkästchen geplaudert. Du überraschst ja immer wieder mit wunderbaren Geschichten von früher. Seid ihr denn mal auf Mannschaftstour gegangen als das noch im Verborgenen möglich war, zu deinen Spielerzeiten während der Saison?
In München war nichts verborgen. Da waren wir der Öffentlichkeit ausgeliefert. Ja, aber nicht auf Ibiza oder Mallorca oder nach Italien geflogen, sondern wir haben das in München abgeliefert. Also wir haben die Leute teilnehmen lassen an unserer Freude, an unserem Erfolg. Und natürlich war es dann, und es ist ja auch heute Abend bei Bayern, bei Käfer gibt es auch was zu trinken, nicht nur Mineralwasser und Orangensaft.
So heißt es.
Ne? Also dann sollen sie feiern, aber ja, sie sollen ja nicht provozieren. Und es wäre schon ein bisschen provokant gewesen, wenn sie nach Ibiza geflogen wären.
Ja, also ich möchte einmal aus alter Verbundenheit auch mich schützen vor die Spieler stellen, dass du, das sind alles junge Leute, dass sie dann vielleicht mal auf die Idee kommen, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das hatten wir in den 90er Jahren auch, als wir dann deutscher Meister geworden sind, dass wir zumindest mal den Gedanken hatten. Nur wenn du denen klar machst, ja, welche Verantwortung sie auch den Kollegen, am Ende sind es ja ein Kollegen, der anderen Vereine haben. Ich glaube, und das nehme ich Max Eberl auch zu 100% ab, dass die Diskussion und das Gespräch mit der Mannschaft, mit den Spielern relativ kurz war.
Wo wäre es für euch damals hingegangen? Nach Borco.
Nee, ich glaube, damals gab es auf Ibiza gab es noch nicht so schöne Hotels, weiß nicht, wir hatten noch mal Mallorca. Aber wie gesagt, also wenn dir das einmal klar wird, was das für den Gegner bedeutet, ja, die um den Abstieg kämpfen, wo es existenziell ist, auch für Mitarbeiter dieser Clubs, dann gehört sich das nicht und dementsprechend von allen Seiten die richtige Entscheidung.
Ja, vollkommen. Also darüber nachzudenken, finde ich total nachvollziehbar. Ich finde, es hätte Charme gehabt, aber spätestens, wenn sie ins Flugzeug eingestiegen wären, begleitet von mehreren Kamerateams und in Ibiza empfangen worden wären, hätten sie, glaube ich, gemerkt, dass irgendwas ist komisch. Deshalb lass es hier im Münchner Unterholz knallen, so wie sonst auch. Und damit ist der Fall erledigt.
Weißt du oder wissen Sie, was die Mannschaft des VfL plant, wenn es dann am Ende über den Umweg Relegation doch den Klassenerhalt geben sollte?
Dann könnte ich mir vorstellen, dass Ibiza bzw. Mallorca nicht ganz sicher ist. Das würde ich den Jungs dann zumindest raten, wenn das passiert. Ja, dann feuerfrei.
Genau, wenn die Saison vorbei ist. So, und jetzt schauen wir auf das, was gestern passierte. Es war wirklich mitreißend. Die Bayern wollten auch rechnerisch alles klar machen, aber Frank Buschmann, es glückte nicht ganz.
Mit Harry Kane nur an der Seitenlinie wollten die Bayern den 34. Meistertitel perfekt machen. Es lief aber zunächst anders in Leipzig, denn Šeško mit einem Traumtor in der 11. Minute und der Führung für die Gastgeber. In der 39. dann sogar das 2:0 für RB Leipzig auf dem Weg zu wichtigen 3 Punkten im Kampf um die Champions-League-Plätze. Dann aber die zweite Halbzeit, Dyer nach Ecke für die Bayern mit dem Anschlusstreffer. 2 Tore noch, dann doch Party für Bayern in Leipzig. 46 Sekunden nach dem Anschlusstreffer der Ausgleich. Michael Olise, 2:2. Und dann in der 83. Leroy Sané ins lange Eck. Zu diesem Zeitpunkt die Bayern deutscher Meister aus eigener Kraft am Samstagnachmittag. Aber einer hatte was dagegen. Josef Paulsen macht das 3:3. Noch ist er nicht ganz fix, der Titel, aber sie glauben dran.
David Raum, für den neutralen Zuschauer ein Wahnsinnsspiel. Wie war es auf dem Platz?
Auch ein Wahnsinnsspiel. Ja, ich glaube, jeder Fußballliebhaber hat heute ein schönes Spiel gesehen. Für uns war es nervenaufreibend. Ja, ich glaube, insgesamt am Ende freuen wir uns natürlich über den Punkt, über die Moral, die wir noch gezeigt haben. War vielleicht mehr drin, aber am Ende ist FC Bayern München, der hier deutscher Meister werden kann.
Fühlst du dich schon so ein bisschen als Meister?
Na, ich fühle mich ganz als Meister, aber trotzdem sind wir es halt noch nicht. Also das ist halt so ein In-Between-Ding, aber wir werden es im Laufe des Abends schon noch herausfinden, wie wir unsere Gefühle sortieren und mach es dann nächste Woche klar.
Wir haben es ja hier bei Sky90 im Moment mit der Prozentrechnung. Könnte man es in Prozenten ausdrücken, wie groß die Gefahr für die Bayern noch ist, nicht deutscher Meister zu werden?
Das sind, glaube ich, verschwindende hinterm Komma Beträge. Also das kann man getrost weglassen. Also da kann nichts mehr passieren.
War das gestern Werbung für die Bundesliga, für den Fußball, dieses Spiel in Leipzig?
Ja, es war spektakulär, ob das dann aus Sicht von Trainern immer Werbung war. Wenn man drei Tore kassiert, das sehen dann Trainer bekanntermaßen immer ein bisschen anders. Aber es war ein spektakuläres Spiel, war viel los, hüben wie drüben. Und vor allem gab es immer wieder Wendungen und das macht es ja so hochinteressant. Also von daher tolles Spiel und Werbung.
Bevor wir weitermachen, Felix, es ist was passiert in Freiburg. Bitte schön.
Ja, Stand jetzt ist der FC Bayern deutscher Meister. Es wäre nicht überraschend, aber es wäre dann eben eine Tatsache. Vor allem deshalb, weil Maxi Eggestein gerade mit seinem rechten Fuß abgezogen hat und den SC Freiburg in Führung gebracht hat. Also Stand jetzt sieht alles danach aus, als könnten wir hier in der Sendung dann sozusagen die deutsche Meisterschaft des FC Bayern feiern.
Und ihr würdet vorläufig, Lars, wieder aus den Champions-League-Plätzen rausfahren.
Blöd.
Ja, soweit sind wir schon, dass wir jetzt in Leverkusen dann die Daumen drücken müssen. Aber gut, wir waren vor ein paar Wochen noch Elfter und keiner hat irgendwie einen Cent auf uns gesetzt. Deshalb sind wir einfach jetzt darauf angewiesen, dass eben auch andere Mannschaften Punkte abgeben. Und auch jetzt, es mag eine Werbung für den Fußball gewesen sein, aber für uns war natürlich wichtig, dass Leipzig eben auch nicht gewonnen hat. Aber es sind noch, ist ja das Spannende an der Bundesliga. Es wird sich auch am nächsten Spieltag nicht entscheiden, sondern am letzten Spieltag. Ja. Und ich bin immer noch optimistisch, dass wir das dann schaffen können.
Hatten die Bayern möglicherweise die Meisterschaft gerade so im ersten Durchgang gedanklich eigentlich schon eingetütet und waren nicht zu 100% fokussiert?
Schwer zu beurteilen. Also wir haben es gestern im Verlauf des Topspiels am Bus geguckt. Leipzig war einfach stark. Also Leipzig hat einfach unter Beweis gestellt, dass sie eine starke Mannschaft sind und auch mit den Aufgaben wachsen. Und die zweite Hälfte hat dann schon in Teilen gezeigt, was Leipzig in dieser Saison fehlt. Also das Stehvermögen über Dauer, das ist dann auch ein Qualitätsthema. Und dann haben sich die Bayern in der Pause gesagt, also wenn wir hier gewinnen, werden wir deutscher Meister. Also lasst uns mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und dann haben sie aufgedreht und das waren ja dann, wie viel Sekunden?
46.
Grausame Sekunden für RB und dann war vorgespult und untypisch war ja eigentlich nur das späte Ausgleichstor von Leipzig dann. Also weil in solchen Phasen nehmen sich ja traditionell die Bayern das letzte Wort. Und ja, also es war ein Riesenspektakel mit O's und A's und am Ende ändert es ja am Gesamtausgang nichts, so ehrlich muss man sagen.
Aber es war trotzdem, also ich war ja da, also es hatte dann trotzdem eine wahnsinnige Dynamik. Als der Ausgleich fiel, waren die Bayern erstmal kurz niedergeschlagen und dann haben sie sich, wir haben es im Interview mit Müller dann eben auch gesehen, dann wieder geschüttelt. Oder war das, oder wie hast du das interpretiert, dass der Schuss von Sané dann nicht schon der finale Meisterschuss war?
Ja, waren ja noch einige Minuten zu spielen und Bayern hat einen Fehler gemacht. Ja, in dem Fall war es ja Goretzka, der den Ball nur zum Linienrichter rausschießen hätte müssen und nicht zu Gnabry. Und dadurch hatte die Szene noch mal heiß gemacht und gnadenlos das, was wir von Leipzig eigentlich immer erwarten, nach vorne pressen, den Ball erobern und dann schnell in den Strafraum gehen. Und das haben sie in der 93. Minute und 57 Sekunden gemacht. Da haben sie den 3:3 Ausgleich gemacht. Natürlich ändert sich's für Bayern nicht. Bayern ist deutscher Meister. Ja, aber das Gefühl, sie vielleicht noch ein bisschen geärgert zu haben. Ich glaube, das hat dann diese Freude im Stadion geweckt und natürlich auch dieser Punkt, was ja für Leipzig auch noch vielleicht wichtig werden könnte. Ja, es ist ja alles so eng zusammen. Der eine drückt den Daumen, Leipzig drückt den anderen wieder den Daumen. Leipzig wird nächste Woche Leverkusen die Daumen drücken, dass sie gegen Dortmund gewinnen. Ja, und das ist halt so ein Spielchen, wo jetzt zum Schluss der Saison ist. Und auch, wir haben vorher über Bochum gesprochen. Alles ist möglich. Da oben ist alles möglich. Ja, dass Bayern nicht Meister wird, es ist unmöglich. Die werden Meister, auch wenn das Spiel heute noch sich dreht, was natürlich wieder gut für Dortmund wäre. Also es ist alles möglich. Und gerade in der Bundesliga, und wir haben über diese Werbung gestern geredet, und ich bin ja auch viel für die DFL unterwegs, ich glaube, dass die Bundesliga sehr attraktiv ist, attraktiver, wie wir sie vielleicht ab und zu selbst machen. Die lebt hinten, die lebt vorne. Wir haben tolle Spieler in der Bundesliga, wir haben super Talente in der Bundesliga, wir haben Spiele in der Bundesliga, wir machen Tore, wo uns der Rest von Europa teilweise beneidet. Wir haben tolle Stadien, ausverkauft, tolle Atmosphäre, also das Produkt Bundesliga. Das ist ein Produkt, auf das wir stolz sein können.
Hat das Spiel gestern aber auch gezeigt, aus Bayerns Sicht, dass möglicherweise nicht nur ein Wirtz geholt werden müsste, sondern dass man vielleicht auch was in der Innenverteidigung tun sollte?
Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir doch selbst alle. Ja, Bayern München gestern wieder 3 Tore bekommen, gegen Dortmund 2 Tore bekommen. Ich glaube, sie haben jetzt 32 oder 33 Gegentore bekommen, dass hinten das eine und andere nicht stimmt. Das ist doch völlig normal. Und man hat es ja auch in den letzten Wochen schon gehört, wenn man immer nur über Wirtz spricht, hinten hat vieles nicht funktioniert in den letzten 5-6 Jahren. Man hat ja sehr viel Geld ausgegeben. Ich glaube, alles zusammengerechnet, nur Innenverteidiger über 250.000 für 6-7 Innenverteidiger. Natürlich ist ein bisschen was auch zurückgekommen, aber so richtig da hinten hat der FC Bayern nicht die Leute gefunden, die sie vielleicht gesucht haben.
Ja, also am Ende ist es eine normale Saison. Bayern hat den besten Kader, Bayern stellt die beste Mannschaft, sie haben das meiste Geld investiert, also werden sie deutscher Meister. Also atypisch war ja die vergangene Runde, als ein Herausforderer kein Spiel verliert. Diesen Herausforderer hat es so in dem Jahr nicht gegeben, also werden die Bayern deutscher Meister. Das ist ja der Normalfall. Und trotzdem fehlen ja die Spitzen. Also die Bayern definieren sich ja über Spitzen, die man sich holt in Champions-League-Begegnungen oder dass man aus der Meisterschaft ein Double macht beispielsweise. Das sind ja jetzt Vorgänge, die in dieser Saison eben nicht so passiert sind aus den unterschiedlichsten Gründen. Jetzt war man gegen Inter Mailand nicht weit weg, aber trotzdem unterm Strich steht ein Aus im Viertelfinale. Das heißt, diese Saison ist eigentlich zu früh gedeckelt. Deshalb werden die Bayern schon die richtigen Schlüsse oder idealerweise für sie selbst die richtigen Schlüsse ziehen, um dann im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit zu haben, um einen Champions-League-Titel oder um ein Double mitzuspielen.
Es sieht aber so aus, als würden sie einen weiteren Spieler verlängern, und zwar Leroy Sané. Denn Max Eberl hat sich da gestern ziemlich zuversichtlich geäußert.
Können Sie kommende Woche bei Sané Vollzug melden?
Wir sind in Gesprächen, wir sind in guten Gesprächen, wir sind in zielführenden Gesprächen, aber die Unterschrift fehlt noch. Wir sind noch nicht ganz da. Wir würden es gerne machen, Leroy auch. Jetzt müssen wir noch klarkommen.
Gut, also zielführende Gespräche heißt bei Max Eberl eigentlich 99%.
Ja, die Prozentzahl ist erstmal egal. Wenn die Unterschrift runter ist, dann sind sie 100%. Aber Leroy hat sich, glaube ich, committed. Wir haben gesagt, wir würden es gerne machen. Jetzt müssen wir mal klarkommen.
Ist das, Felix, wirklich so sicher, wie es da schien?
Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Plötzlich kriegen wir hier große News während der Sendung. Wir sind natürlich nah dran am FC Bayern. Und die Verlängerung wackelt jetzt deutlich mehr, als sie es eben davor getan hat. Leroy Sané hat sich gestern Nacht noch bei Max Eberl gemeldet und ihm mitgeteilt, dass ab sofort Pini Zahavi, wir kennen die Beziehung zu Uli Hoeneß zum Beispiel, nicht unbedingt der beliebteste beim FC Bayern, dass er jetzt eben ihn als Berater hat. Heißt, es gibt wahrscheinlich auch dann das ein oder andere mehr, was das Gehalt betrifft, was die Forderungen betrifft. Das wird interessant. Sein Vertrag läuft, wie wir wissen, am Saisonende aus und die kommenden Wochen werden jetzt sehr, sehr entscheidend. Fakt ist, erstmal wackelt die Verlängerung wieder deutlich mehr als noch vor einer Stunde, sage ich mal.
Oh, das ist eine Info. Sie kennen sich aus, im Beraterkreis waren selber unterwegs. Wie hat man Zahavi einzuschätzen?
Naja, in der Regel benutzt man Zahavi immer, wenn man noch irgendwas verändern möchte. Man macht es nicht einfach, um irgendwas zu finalisieren und um ein freundliches Gesicht zu machen, sondern wenn er kurz vor Ziel oder dann aufs Trapez kommt, dann bedeutet das nichts Gutes. Würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen.
Für den Spieler unter Umständen schon. Ja. Dass dann nochmal an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gezaubert wird.
Hatten Sie, Lars, schon mal Kontakt oder Berührung mit Zahavi im Rahmen der Tätigkeit? Und wenn ja, wie war das?
Nee, bisher in dem Jahr noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Wie es dann um die Finanzen der Vereine ausschaut, weiß ich nicht. Aber das ist auch am Ende nicht mein Thema. Ich glaube, das wäre ungefähr so, als wenn, alter Verein Schalke irgendwie noch wieder Interesse hätte. Deshalb ist das, glaube ich, jetzt für uns auch kein Thema.
Wie interpretierst du das, Lothar, wenn du das so hörst?
Überraschend nach der Aussage von Max Eberl kommt diese Nachricht natürlich überraschend. Und wenn man weiß, wen er da ins Boot geholt hat, dann wird sich das vielleicht noch ein bisschen hinziehen können. Beziehungsweise Leroy Sané ist ablösefrei. Das ist ein großes Plus für die Seite von Sané. Und Bayern München, wie gesagt, möchte natürlich sein Gehalt drücken. Und deswegen war vielleicht Sané noch nicht so zufrieden, dass er die Aussage von Max Eberl bestätigen kann. Hat nochmal eine Entscheidung getroffen, wo er denkt, dass er vielleicht doch in den Verhandlungen das eine oder andere noch herausholen kann, was für die Seite von Sané besser ist.
Spannende Entwicklung. Wir schauen, ob sich während der Sendung noch was tut. Gleich viel Borussia Dortmund. Abschließend noch, Lothar, morgen wird der Franz-Beckenbauer-Platz eingeweiht. Die Allianz Arena wird diesen Platz als neue Adresse haben. Ja. Was bedeutet dir das?
Ja, sehr viel. Ich bin auch dabei. Werd bei dieser Veranstaltung teilnehmen. Und ich glaube, wenn es einer verdient hat, dann es ist der Franz und natürlich ist es auch für mich ein schönes Gefühl, dass man ihn wirklich so ehrt, wie er es verdient hat, nicht wie man ihn in den letzten 6, 7 Jahren in Deutschland behandelt hat.
Also ein gutes Zeichen auch der Bayern, das so zu machen.
Nicht nur der FC Bayern, der Stadt München und des FC Bayern. Ich glaube, das ist das, was man zumindest tun kann für ihn jetzt noch, dass man ihn ewig in Erinnerung behält. Nicht nur das Trikot mit der Nummer 5 bei Bayern nicht mehr vergibt, sondern eben auch den Platz vor dem Stadion in den Franz-Beckenbauer Platz Nummer 5 im Endeffekt benennt.
Ja, ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal in die Arena gehe und dann sehe ich Franz-Beckenbauer Platz 5. Das würde sich schade, gut machen.
Schade eigentlich, dass es so lange gedauert hat, ne? Ja. Und dass man es ihn nicht mehr hat persönlich erleben lassen. Das,
ja, das stimmt.
Also das schafft bei mir so eine gewisse Missstimmung, also verdient und alles. Also aber auch, dass der DFB sich da nicht vorher schon mal aufgeschwungen hat oder die Bayern sich aufgeschwungen haben. Mhm. Weil der deutsche Fußball ihm halt wahnsinnig viel zu verdanken hat. Und jetzt, also die Adresse hätte man auch schon zu Lebzeiten setzen können, finde ich. Mhm.
Aber da hat sich keiner getraut, weil er in der Kritik stand.
Genau.
Und das war schon ein Stück weit feige auch. Und ich fand, dass
das dem Franz
in der Zeit sind wir vielleicht viel zu wenig zur Seite gestanden, weil nicht nur der deutsche Fußball dem wahnsinnig viel zu verdanken hat, sondern auch das gesamte 100%. Land.
100%.
Und das muss man an der Stelle, glaube ich, nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
Volle Zustimmung. Mhm.
Gut, aber immerhin jetzt diese Anerkennung und die wird dann auch bleiben. Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund, über eine extrem wechselvolle Saison, die möglicherweise noch zu einem guten Ende kommt bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über den BVB. Kurz noch, Lothar, deine Einschätzung zu dem, was wir eben gehört haben. Eberl hat es gestern relativ offensiv verkauft, sehr, sehr weit mit Sané zu sein. Jetzt hören wir, dass das Ganze doch noch ins Stocken gerät. Was würde das für ihn bedeuten, wenn es am Ende zu keiner Verlängerung Sané käme? Wir sind im Konjunktiv. Ja,
vielleicht ist das zweite Mal ein Fettnäpfchen getreten, Max, weil er davon ausgegangen ist, dass ein Gespräch zwischen Sané und ihm klar für eine Vertragsverlängerung war. Wir können uns im Januar noch erinnern, wo Thomas Müller gesagt hat, das werden die einfachsten Vertragsverhandlungen, die er je geführt hat. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir und ist natürlich nicht gut für Max. Weiß nicht, welche Zusage Leroy Sané gegeben hat. Also mit Xavi hat Bayern München keine guten Erfahrungen gemacht. Sowohl Alaba, Lewandowski sind dann beide im Endeffekt gegangen. Alaba sogar ablösefrei zu Real Madrid. Für Lewandowski hat man zumindest noch einige Millionen bekommen. Aber trotz alledem, es wird wahrscheinlich noch länger dauern, bis man entweder eine Einigung findet oder dass Bayern München die Antwort bekommt, dass Sané ablösefrei geht.
Ist es als Geschäftsführer Sport, als Manager, jetzt mal salopp formuliert, von Vorteil, wenn man die Beraterseite aus eigenem Erleben kennt?
Klar. Das heißt, es kann natürlich auch negativ sein.
Inwiefern?
Kommt darauf an, was man mit den Beratern bislang erlebt hat. Ja. Aber wenn man zu den Beratern ein gutes Verhältnis hat, ist es natürlich ein Vorteil.
Weiß man oder hilft es Ihnen zu wissen, wie Berater möglicherweise ticken?
Ich denke, dass es immer hilft, zu wissen, wie sein Gegenüber tickt. Hm. Man muss sich ja immer in die Situation des anderen versetzen, um dann eben auch Dinge so abarbeiten zu können, dass der andere auch zufrieden ist. Weil wenn man immer nur so handelt, wie man es selbst für richtig erachtet, dann kommt man meistens nicht zum Ziel.
Also das ist definitiv, ja, finde ich schon eine überraschende Entwicklung. Mal schauen, wie das weitergeht. Lars, hat der Job, ein Jahr sind Sie jetzt da, Sie verändert?
Ich hoffe nicht. Am Ende sind das ja genau die Fragen, die auch andere Menschen, die um einen herum sind, dann beurteilen müssen. Ich glaube schon, dass es...
Ist der Job so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder noch härter?
Ja, es ist ja durch meinen Job, den ich dann auch 15 Jahre im NLZ hatte... Es ist sehr ähnlich, nur es ist halt auch die eine oder andere Null ist mehr.
Die Wirkung insgesamt ist noch größer.
Ja, und es ist natürlich, es wird alles natürlich auch medial hinterfragt. Jede Kleinigkeit wird natürlich auch über Social Media aufgebauscht. Ich meine, wir haben jetzt auch Max. Ich meine, am Ende, was hat er in dem Interview gesagt? Ja, er hat die Vertragsverlängerung nicht verkündigt, sondern wir sind auf einem guten Weg und jetzt diskutieren wir hier hin und her. Was hat er gesagt? Was hat er schon preisgegeben? Und das, sag ich mal, diese öffentliche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, die ist natürlich schon.
Ist aber definitiv ein Punkt. Das ist auch wichtig, weil wir natürlich in den Interviews auch immer Klartext wollen, wie man das so sagt. Und er hat da sich gestern deutlich geäußert, aber natürlich, wenn man das interpretiert, schaut man ja auf das, was man da für einen Eindruck entwickelt hat. Der Eindruck war gestern, wenn man Eberl kennt, der da auch durchaus defensiv ist, wenn er das sagt, seien sie relativ weit. Aber Punkt ist angekommen und auch verstanden. Aber das sind die Tücken des Geschäfts. Ne? Deswegen ist es Borussia Dortmund, deswegen sind es die Bayern. So, und die Dortmunder, wir haben das jetzt schon mehrfach angesprochen, sind eigentlich nur in ihrer Launenhaftigkeit konstant gewesen. Aber die Aufholjagd Richtung Königsklasse, Jürgen Müller, geht weiter.
Das hat sich gut angefühlt. Richtig gut. 4:0 gegen Wolfsburg. Die Champions League plötzlich zum Greifen nah. Borussia Dortmund muss in der Champions League spielen. Da gehört sie hin. Wir haben jetzt eine gute Position. Auch die Entwicklung unter Kovac fühlt sich gut an. Hinten stabiler, vorne mit Intensität, Leidenschaft. Plötzlich sieht vieles wieder so einfach aus. Groß düpiert drei Gegenspieler. Gyrassi weiß genau, was dann folgt. Das war schon mal anders.
Das war teilweise sehr schwach von uns, die Saison. Und ich bin oft heimgefahren und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
Sie fahren jetzt zufriedener nach Hause. Von den letzten 8 Pflichtspielen haben sie nur gegen Bayern und Barcelona nicht gewonnen. Der BVB ist wieder auf dem Weg.
Wir bieten uns immer wieder an, wir bieten uns Lösungen, wir machen Laufwege in die Tiefe. Und ich glaube, dass die Basics im Fußball ganz entscheidend sind, um dann erst seine Qualität zeigen zu können.
Noch vor 6 Wochen sah das komplett anders aus. Dortmund auf Rang 11. Das Wort Champions League kam ihnen nur noch schwer über die Lippen.
Wenn wir über Platz 4 mit der direkten Champions League-Qualifikation nachdenken, noch 7 Mannschaften überholen, das wird noch eine harte Aufgabe.
Sie können es noch schaffen, nach einer schwierigen Saison. Gestartet mit namhaften Transfers, einem neuen Trainer mit Stallgeruch und großen Ambitionen. Zu viel kam anders als erwartet. Und für Lars Ricken war es in seiner ersten Saison als Sportgeschäftsführer eine Feuerprobe der besonders heftigen Art. Er ging sie an, traf Entscheidungen, auch schmerzhafte. Von 10 Leuten hat er sich mittlerweile getrennt. Das alles mit Rückendeckung des Vorsitzenden.
Ich habe mir fest vorgenommen und habe mich bis jetzt auch ganz gut durchgehalten, nicht pausenlos von der Seitenlinie reinzurufen, wie das ja oft der Fall ist bei anderen Clubs. Mein Vater hat immer gesagt, auch Ratschläge sind Schläge.
Seine Feuerprobe ist noch nicht zu Ende. Es stehen weitere Entscheidungen an. Verlängern Sie mit Großverdiener Süle. Lassen Sie Adeyemi bei einem guten Angebot nach England ziehen. Und was machen Sie nun eigentlich mit Dauertalent Brandt, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft? Bedeutet, nur bei einem Verkauf diesen Sommer ist nochmal Kasse zu machen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in der nächsten Saison noch beim BVB spielt?
Die ist recht hoch, weil am Ende hat er natürlich auch Vertrag. Das macht natürlich einen großen Unterschied, ob wir in der Champions League landen oder wo auch immer.
Die Chancen darauf standen schon schlechter. Das Happy End ist zum Greifen nah.
Wir haben jetzt noch 2 wichtige Spiele und diese Spiele müssen wir sehr ernst angehen, weil es ist noch einiges zu holen.
Für den Moment fühlt sich das alles richtig gut an.
Ja, so wie dieses wunderbare Schlussbild. Lothar, packen wir uns vielleicht einfach mal Julian Brandt irgendwie Sinnbild für den BVB in dieser Saison mit Höhen und Tiefen, mit viel Talent und wenig oder nicht immer gezeigter Konstanz. Verlängern oder verkaufen?
Abwarten, Gespräche führen, Klarheit schaffen, was, glaube ich, in jedem Verein gut tut. Und dann muss man ja sehen, auch was der Trainer vorhat. Also ich glaube schon, dass Niko Kovac da auch seine Interessen und seine Ideen weitergeben muss an den Verein. Julian ist, es ist vom Talent gesprochen worden, er ist jetzt, glaube ich, 28, ist jahrelang dabei, ja, und ist einfach nicht konstant genug. Aber wir wissen, dass er ein Ausnahmespieler sein könnte, wenn er dann das, sagen wir mal, nicht jede Woche, aber zumindest häufiger auf dem Platz zeigen würde.
Ich glaube, den Fehler, den Borussia Dortmund jetzt nicht machen darf, ist, diese Saison nach den letzten 4-5 Wochen zu beurteilen. Sondern man muss diese Saison in der Gesamtheit beurteilen. Und da gehören die Ausschläge eben mit dazu. Und da gehören auch die Ausschläge der einzelnen Spieler mit dazu. Und dann muss man sich entweder ein klares Commitment holen oder eben Klarheit schaffen, indem man die zentrale Frage löst, die Borussia Dortmund, nehme ich an, umtreibt. Wie schafft man es, einen hochtalentierten Kader, es ist ja unbestritten, dauerhaft auf Top-Level laufen zu lassen? Und dann, und
nur dann ist man nicht angewiesen, in den letzten zwei Spieltagen auf Freiburg zu hoffen, auf Ausrutscher irgendwo anders hinzugucken. Ich rede jetzt nicht von Meisterschaft oder von einem Herausfordererstatus, sondern einfach das Minimalziel zu schaffen, das da heißt, unter die ersten vier in der Fußball-Bundesliga zu kommen. Jetzt da Einzelne rauszupicken, macht Sinn möglicherweise, aber in der Gesamtbeurteilung dann auch wieder nicht, weil man einfach sehen muss, wie läuft die Zusammenstellung eines Kaders, haben wir hier eine Fliege, wie läuft die Zusammenstellung, wie kann man den Kader möglichst homogen zusammenstellen? Ja. Und im nächsten Schritt, wie kann man den dauerhaft auf Top-Level halten?
Gut, jetzt bleiben wir trotzdem bei der Person, in dem Fall Brandt. 2-0 für Freiburg, übrigens keine gute Nachricht für Lars Ricken. So, Julian Brandt, wissen Sie schon, wie es weitergeht nach dem Sommer mit ihm?
Also das werden wir nach der Saison sprechen. Da geht es jetzt auch nicht um Julian, sondern es geht um alle Spieler. Also es gibt keinen Spieler, der uns mitgeteilt hat, dass er nach der Saison wechseln will oder dass wir es einem Spieler mitgeteilt haben, sondern jetzt hat jeder die verdammte Pflicht, wirklich alles reinzuhauen für die Mannschaft, für den Verein, für den Fans, dass wir hoffentlich noch die Champions League schaffen. So. Und alle anderen Themen, Lothar hat es gerade gesagt, so werden nachher besprochen. Ja, und,
das heißt aber, möglich, dass Brandt auch bleibt und vielleicht auch verlängert.
Ja, aber ich möchte das auch noch mal erwähnen. Also er ist auch in dieser Saison, und wir sind uns, glaube ich, alle einig, auch Julian, dass es nicht gerade seine beste Saison war. Aber er ist wieder, was die Torbeteiligung angeht, wettbewerbsübergreifend unser zweitbester Spieler. Ja. Und er kriegt von uns, auch von dem Trainer, einen absoluten Support. Also ich glaube, haben wir alle mitbekommen, wie er ihn auch unterstützt hat, auch in schwierigen Phasen. Er hat mir auch wörtlich gesagt, Nico, Julian wird noch entscheidenden Einfluss in dieser Saison haben. Und der war gegen Hoffenheim, war bester Mann auf dem Platz. Jetzt gestern 4 Tore haben wir insgesamt geschossen. An 3 war er maßgeblich beteiligt. Also das darf man schon nicht vergessen. Und wir haben natürlich auch vor der Saison, wir wollen das immer alles so ein bisschen am Reißbrett entwerfen. Wir haben Reus verloren, Hummels verloren. So, wir brauchen neue Identifikationsfiguren, die Nummer 10 bekommen, Kapitän. Also vielleicht müssen wir das auch alles ein bisschen besser vorbereiten. So, und diese ganzen Themen, die werden wir nach der Saison besprechen.
Wie kann denn Julian Brandt generell mehr Konstanz in seine Leistungen bringen?
Ja, also es ist ja nicht so, dass er auch in den letzten Jahren durchaus wirklich ein entscheidender Faktor für uns war. Ich glaube, er kriegt alle Unterstützung, auch hat ein extrem hohes Standing bei uns in der Mannschaft. Und wir haben es jetzt wieder gesehen, das wird von unseren Fans auch honoriert, wenn du dich aus so einer Phase auch im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zurückkämpfst, wie wir es auch bei einem Emre Can gesehen haben, dann wird das honoriert. Ja. Und dann stehen die Fans auch ganz schnell wieder hinter ihm, wo vorher wirklich teilweise auch unsachliche Kritik war. Und am Ende geht es immer darum, wir können Entscheidungen treffen und Entscheidungen nicht treffen. Am Ende entscheidet der Spieler das immer auch ein Stück weit alleine mit seiner Leistung.
Aber der Trainer hat natürlich auch Einfluss, jetzt von außen drauf geschaut. Ist Kovac fast ein goldener Griff für den BVB?
Habe ich auch gelesen. King Kovac habe ich heute gelesen in der Bild-Zeitung. Wenn ich die Bild-Zeitung von vor 4 Wochen zu Rate ziehe, da stand da was komplett anderes drin. Das ist halt immer verrückt, wie man mit dem Erfolg dann mutiert zu einer ganz anderen Persönlichkeit. Also der Trainer hat mit Sicherheit einen Riesenanteil daran.
Einmal, Lothar Matthäus hat hier immer das hohe Lied auf Niko Kovac gesungen, unabhängig von den Ergebnissen.
Er arbeitet nicht für die Bild-Zeitung und kann...
Lösen wir es jetzt von der Bild. Also die Frage war nicht auf das bezogen, was die Bild geschrieben hat, sondern es war jetzt in dem Fall einfach die Frage von mir formuliert, weil man sieht, dass Kovac nach und nach eine gewisse Konstanz reinzubringen scheint. Stand jetzt.
Ja, also es ist eine deutliche Handschrift und es macht mittlerweile wieder wirklich richtig Spaß, dem BVB zuzuschauen. Und in den letzten Wochen war das sicherlich nicht immer so. Aber aktuell sind sie unglaublich stabil und... ich glaube auch fest dran, dass sie es noch schaffen, unter die ersten 4 zu kommen.
Ja, Niko Kovac kann ich nur wiederholen. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Ich habe ihn ja als Spieler häufig gesehen. Ich habe ihn selbst als Spieler gehabt in Salzburg. Kenne seine Einstellung zum Fußball. Er geht immer voran. Er ist genau der Trainer, der die Mentalität vorlebt, die er von der Mannschaft erwartet und die Dortmund vielleicht ein bisschen vermissen hat lassen in einigen Spielen oder in vielen Spielen. Ja, nicht in allen Spielen. Ja. Vor allem in der Champions League haben sie ja meiner Meinung nach eigentlich in den letzten 1,5 Jahren sehr gut performt. Aber Nico erwartet von sich sehr viel, aber das erwartet er auch von seinen Spielern. Spricht die Sprache der Spieler. Und ich glaube schon, dass er mit seiner Art und Weise diese Mannschaft, wo er auch so ein bisschen, ja, gefühlsmäßig nicht als Einheit häufig aufgetreten ist. Übrigens auch im Umfeld hat es ja sehr viel Unruhe gegeben. Und doch Nico ist, glaube ich, ein klarer Weg gekommen. Er hat eine klare Spielidee, hat ein klares System mit seiner Dreierkette, wo er auch am Anfang hin und her ein bisschen gewechselt hat. Und ich bin überzeugt, dass hier das alles, was sehr zu sehen ist, auch wo er das eine oder andere Spiel noch verloren hat, er schon an den richtigen Stellschrauben gedreht hat und gerade mit seiner Erfahrung sehr gut zu Borussia Dortmund passt.
Hast du den Eindruck, dass Nico sich sozusagen entwickelt hat? Auf mich wirkte, Lars wird es gleich schildern, ein Tick lockerer als auf früheren Stationen. Ja. Im besten Sinne.
Mag sein, also dass er sich weiterentwickelt hat. Ich kann es jetzt nicht en Detail sehen. Ich finde, dass er immer eine große Klarheit ausgestrahlt hat. Und das ist das, was Borussia Dortmund bei allem Respekt am meisten gefehlt hat. Insbesondere was die Systematik betrifft und was auch die Inhalte betrifft. Und ich glaube, dass er sehr klar war in der Vermittlung, dass es ein Vorteil war, dass er von außen kam. Also nicht aus dem eigenen Bratensaft, sondern dass man gesagt hat, wir brauchen Hilfe und wir brauchen die Klarheit von Niko Kovac. Und dann kriegt er den Schlüssel fürs Trainingsgelände und sagt, mach. Und das sind, glaube ich, die Rahmenbedingungen, unter denen er am besten arbeiten kann und sich am besten entfalten kann. Deshalb glaube ich, so stark hat er sich als Person nicht verändert. Also so in meinem Erleben oder in meiner Wahrnehmung. Aber er kriegt halt jetzt die Freiheit, klar zu sein, wie er ist, weil Dortmund diesen Trainertyp wollte und brauchte.
Ja, ihr sprecht alle das Richtige an und wir hatten ja auch, deshalb war es mir auch wichtig, mit Nico auch einen externen Trainer zu holen. Wir hatten ja mit Edin und mit Nuri Sahin, sag ich mal, zwei Trainertypen, die von Emotionalität und Liebe und Herz für den Verein einfach geprägt waren. Mhm. Und letztendlich trifft das ja auch auf mich zu. Nur ich wollte nicht aus dieser Emotionalität heraus auch wieder eine Entscheidung treffen. Und wenn du dann Nico gegenüber sitzt, wie du sagst, auch mit seiner Souveränität, mit seiner Klarheit, unheimlich aufgeräumt. Und da war mir einfach bewusst, und das war auch das, was ich in meinem Job vorher 15 Jahre gemacht habe, Trainer bewerten und einschätzen und Trainer dann auch verpflichten. Ich hatte auch das Gefühl, das ist genau das, was wir jetzt und der BVB gerade braucht.
Er gilt ja so als jemand, der sehr viel Wert auf Disziplin legt, relativ straight und so weiter. Ist das wirklich so oder ist er mittlerweile, das meinte ich mit Entwicklung, so ein bisschen Richtung Spielerversteher gegangen? Weil er hat ja zum Beispiel auch Brandt öffentlich sehr gelobt, hat generell am Anfang eher die wohlwollende Betrachtung an den Tag gelegt.
Ja, man kann schon von zwei Ebenen kommen. Also das eine, was ihn, glaube ich, auszeichnet, ist, also er betont wirklich die Leistungskultur. Also ich will nicht sagen, er hat sie eingeführt, aber er betont sie. Ja, weil er belohnt Leistung. Also selbst wenn irgendwie nach einem Spiel ein guter Spieler aus einer Verletzung, aus einer Sperre zurückkommt, Leistung wird belohnt. Das Zweite ist, dass er eben dann auch, wenn er davon überzeugt ist, auch eben wie bei Julia Brandt nicht die beste Phase, aber wirklich zu ihm hält und das auch verkauft. Und man sieht ja jetzt auch wieder den Schwung, den er daraus mitgenommen hat. Dritte ist, er belohnt Trainingsleistung. Also Jamie Bynoe-Gittens hat die letzten beiden Spiele nicht gespielt, weil er vorher 5 Tore geschossen hat oder weil er das größte Talent ist, sondern weil er über Wochen gut trainiert hat. Und dann wirst du als Trainer einfach auch fair und glaubwürdig und die Mannschaft akzeptiert das dann auch. Und seine Tür ist immer auf. Also total kommunikativer Typ. Es kann jeder zu ihm hinkommen. Er erklärt alles.
Ich habe mal überspitzt gehört, Basisdemokrat.
Nein, aber es ist natürlich klar, das kommt, auch da kommen wir von zwei Seiten. Auf der einen Seite, glaube ich, hat die Mannschaft sich schon in der Verantwortung gesehen, dass es mit Nuri Sahin nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Nico, der sagt, okay, ihr ist jetzt nicht irgendwie Anarchie, jeder kann machen, was er will. Und wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, sondern ich gebe die Vorgaben. So, und das prallt aufeinander und deshalb gibt es bei uns gerade in der Kabine auch relativ wenig Diskussion, sondern es wird so gemacht, wie er sich das vorstellt. Aber wie gesagt, mit aller Offenheit. Ich habe gestern auch mit Journalistenkollegen gesprochen, die begeistert waren, wie offen und freundlich und zuvorkommt Niko Kovac ist. Also ja, es gibt so
ist immer doch wunderbar, wenn eine Bundesliga-Trainer so ist, freuen sich alle drüber. Ja, ne?
Genau. Lothar hat gesagt, nicht nur im Erfolgsfall, das will ich auch sagen.
Lothar hat gesagt, Gerassi, beste oder einer der besten Stürmer in Europa. Gehen Sie mit? Er hat ja wirklich konstant geliefert.
Wer wäre Saison. Ich, wenn ich Lothar widersprechen würde, was um die Einschätzung von Spielern geht?
Klug gesagt, aber Sie sind nicht anderer Meinung?
Nein, ich bin nicht anderer Meinung. Ja. Aber ich erinnere mich an die Zeit, wo er zum ersten Mal in der Bundesliga war. Dann hat man manchmal das Gefühl, es war ein anderer Gerassi. Also er hat sich deutlich weiterentwickelt, auf jeden Fall.
Ja, das war damals in Köln. Es ist verrückt, wie sich die Dinge manchmal entwickeln.
Ja, aber ich habe ja Gerassi vor 2 Jahren schon gesagt, das ist ein Spieler für Bayern München. Ja, absolut. Das auch nicht vergessen. Ja. Das ist ja jetzt nicht nur durch die Stuttgarter Saison oder jetzt nicht nur Dortmund-Bundesliga, vor allem in der Champions League hat er 13 Mal getroffen, ist noch am Platz 1 in der Champions League in der Torschützenliste, vor Lewandowski, vor Rafinha, die ihn aber noch abfangen können, weil sie ja noch Minimum ein Spiel bei Mailand haben, vielleicht sogar noch ein zweites. Aber trotz alledem, er hat sich auch nicht in Stuttgart hat er sich empfohlen, aber in Deutschland, in Dortmund hat er das im Endeffekt ja wiederholt, was er in Stuttgart angefangen hat, nämlich Tore zu schießen. Aber auch, er hat eine große Persönlichkeit für mich. Er ist ein Schlitzohr. Ab und zu denkst du, er ist Zeitlupe und dann explodiert er wieder. Dann gute Laufwege, macht den Ball fest, setzt auch seine Mitspieler gut ein und so weiter. Und für mich ist es ein Stürmer, eine Nummer 9, die in Europa ganz sicher Türen aufgemacht bekommt, wenn er das will. Aber ich glaube, er fühlt sich sehr wohl in Dortmund. Und ist so eine Art Lebensversicherung für die Borussia. Nach Lewandowski, nach Haaland, Aubameyang, Gerassi.
Ist er unersetzlich für den BVB?
was ist unersetzlich? Ich glaube, für uns ist ganz wichtig, er wollte unbedingt zum BVB. Vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern, dann bei der sportmedizinischen Untersuchung kam er mehr oder weniger auch ein bisschen raus, dass er noch eine Verletzung hatte. Und da wollten wir uns auch die Zeit nehmen, als Verein das nochmal abklären zu lassen. Er hat wirklich dann auch gesagt, ja, nehmt euch die Zeit. Ja, ich nehme mir auch die Zeit, weil ich will nur zum BVB und uns war dann klar, dass er auch die ersten Spiele nicht spielen kann, aber das Risiko sind wir einfach eingegangen, weil wir auch so von der, zum einen natürlich von der sportlichen Qualität auch überzeugt waren und zum anderen eher auch Waldemar Anton, Pascal Groß, dass wir da eben 3 Spieler hatten, die wirklich eine gute Mentalität in die Mannschaft, in die Kabine, auf den Trainingsplatz bringen. Und es freut mich natürlich, dass wir das jetzt zum Ende der Saison dann wirklich auch an den Ergebnissen sehen.
Jetzt hätte ich meine Frage vergessen. Lautete die nicht? Ist er unersetzlich?
Wir wollen ihn nicht ersetzen und ich habe auch keine Erkenntnis, dass er das sieht. Also er wollte unbedingt nach Dortmund und nicht, um dann nach einem Jahr wieder abzuhauen. Also deshalb und
okay, aber es erlöst und Felix schmunzelt schon logischerweise Interesse aus, weil einfach die Leistungen logischerweise niemandem in Europa verborgen bleiben.
Genau so ist es. Ich werde gleich noch darauf eingehen, was Lars Ricken gesagt hat. Erstmal kam gestern eine Ansage nach dem 4:0-Sieg gegen Wolfsburg von Seru. Gerassi, Borussia Dortmund muss Champions League spielen. Keine Frage. Und klar sehen das die Fans auch ähnlich. Genau so ist es. Dortmund gehört in die Champions League ohne Wenn und Aber. Vom Platz 11 auf Platz 4. Respekt, sagt er als Eintracht-Fan. Und ja, klar ist dann einem Traditionalisten der BVB auch noch lieber als RB in der Champions League. Aber Freiburg hat noch ein Spiel übrig. Also wir sehen, sie führen weiter in 2:0. Es ist noch ein Stück zu gehen für den BVB, was die Champions League betrifft. Aber nochmal auf Gerassi geblickt. 19 Bundesliga-Tore hat damit als zweiter Spieler der Bundesliga-Geschichte überhaupt in 2 Saisons in Folge für 2 unterschiedliche Clubs eben mehr als 18 Tore erzielt. Hat zuvor nur einer geschafft. Timo Konietzka. Ich kannte ihn ehrlicherweise nicht für den BVB und 1860 München. Saisons 64, 65, 65, 66 war ein bisschen vor meiner Zeit. Dann aber der Blick eben auf Gerassi und seine Zukunft, der Dortmunder Erfolgsgarant. Er hat nach unseren Infos eine Aufstiegsklausel nach der Club-WM im Sommer, die bei 60 bis 75 Millionen Euro liegt. Unser Stand ist aber auch, dass er sich sehr, sehr wohl in Dortmund fühlt, was eben Lars Ricken gerade auch beschrieben hat und er unbedingt beim BVB bleiben will, zum Glück für Schwarz-Gelb.
Gut, dann können wir gleich mal nachfragen. Kurz erläutert, Timo Konietzka, Schütze des ersten Bundesliga-Tores 1963 und eine Größe der Bundesliga, aber das ist jetzt 60 Jahre her. Ausstiegsklausel?
Ja, können Sie die bestätigen?
Es ist doch klar, dass ich es weder hier oder wenn wir irgendwo in der Garderobe stehen, solche Aussagen, die ja auch noch im Konjunktiv formuliert werden, also weder kommentieren, bestätigen oder dementieren werde. Ja, also das ist ja klar. Und wie gesagt, er ist nicht gekommen, um nach einem Jahr wieder zu gehen. Und ich habe keine anderen Erkenntnisse aktuell.
Muss denn der BVB generell im Sommer verkaufen? Auch Gittens wäre ein möglicher, oder also Gittens wäre ein möglicher Kandidat, beispielsweise um, gerade dann, wenn man die Champions League verpassen sollte. Klar ist, durch die Clubweltmeisterschaft kommt wieder Geld rein und dennoch ist ja die Champions League in einem Etat vom BVB eine fixe und wichtige Größe.
Ja, ganz, ganz wichtig. Wir sitzen jetzt auch häufiger mit unserer Finanzabteilung zusammen und wir rechnen auf einen Euro aus, was es denn bedeutet, wenn wir gar nicht Conference League, Europa League oder Champions League spielen. Ich meine, das ist auch kein Geheimnis. Das war auch in der Vergangenheit so, dass wir durchaus mal auch einen Transfer aufgrund von finanziellen Notwendigkeiten machen mussten. Und das hängt dann jetzt auch ein Stück weit an den beiden Spielen, was man machen muss. Aber ich kann auch bei Jamie nur sagen, kommt bei uns aus dem Jugendbereich, identifiziert sich zu 100% mit dem BVB, hat sich jetzt in der Länderspielpause am Finger operieren lassen, damit er für uns nicht ausfällt. Weil ich habe so das Gefühl, dass so vermittelt wird, er ist permanent auf dem Sprung. Und das ist definitiv nicht der Fall.
Will denn der BVB von den finanziellen Erwägungen abgesehen grundsätzlich oder wollen Sie im Sommer etwas machen, einfach um losgelöst auch vom Ausgang dieser Saison frische und neue Impulse zu setzen?
Ja, gut, ich glaube, das ist jedes Jahr das der Anspruch eines Vereins. Und ich kann auch verstehen, wenn wir auf Platz 11 sind, dass alle Umbruch und die halbe Mannschaft muss ausgetauscht werden. Nur das haben wir eigentlich schon gemacht, weil wir haben in der letzten Saison hatten wir die älteste Mannschaft in diesem Jahrtausend von Borussia Dortmund. Es haben uns 14 Spieler verlassen. Also inklusive allerdings auch Matzen und Sancho, die noch ausgeliehen waren. Ja, und auch 8 Spieler, die über 23 waren. So, das ist schon passiert. Und so, und dann haben wir jetzt, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass gegen Barcelona das Heimspiel unser bestes Spiel war. So waren da alle 5 Neuzugänge im Sommer, haben da gespielt. Auf Positionen, für die wir sie auch gekauft haben, wo sie ihre Stärke zeigen konnte. Auch Waldemar Anton im Dreierblock mit seinen ganzen Qualitäten. Svensson hat auch gespielt. Winterzugang, Choupo-Moting hätte gespielt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre.
Wenn ich kurz bei Svensson mal einhaken darf, der ist ja geliehen. Es gibt, glaube ich, eine Kaufoption. Tut sich da was?
Ja, also Ich mag den Spieler, weil er unfassbar intelligent ist. Und bei ihm haben wir jetzt den Vorteil, den wir zum Beispiel letztes Jahr bei Matzen oder Sancho, denen haben wir die Bühne gegeben. Die haben so gut gespielt, dass wir die dann am Ende nicht mehr zahlen konnten. Und bei Svensson ist es ein bisschen anders. Und ich will jetzt hier nicht Vollzug vermelden, aber es sollte zumindest...
Ist nicht ungefährlich.
Ich habe bei Max gesehen. Aber zumindest sollte keiner überrascht sein, wenn er nächste Saison auch noch bei uns spielt.
Aha, also jetzt würde ich so wie gestern sagen,
aber, das sind die 99% genau. Von gestern wieder.
So kann man es in etwa sagen, 98%.
In 2 Tagen hat das der Javi, als Berater.
Lothar, ist Can für dich so ein bisschen was für der Spieler der Rückserie?
Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Spieler ihre Positionen spielen, die sie können. Und da hat ja Nico seinen Zettel rausgeholt und hat jeden Spieler im Endeffekt gefragt, hey, wo ist deine erste Position, wo ist deine zweite Position? In meinem System, was ich spielen will, Nico Kovac. Und Andon hat in Stuttgart riesig performt und ich glaube, auch wir haben vor einem Dreivierteljahr die Einkäufe von Borussia Dortmund nur gelobt. 1 mit Sternatz gegeben, wie Moukoko und Halle auch noch erstmal abgegeben worden sind. Die kommen übrigens auch wieder in diesen Sommer zurück. Wird auch ein kleines Problem sein, weil sie ja eine Art Großverdiener sind beim BVB. Ja, natürlich, Emre spielt da hinten gut, weil er im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen einfacher spielt. Er hat sich sehr häufig selbst kompliziert gemacht. Ja, auch hat sich um alles gekümmert auf dem Platz. Auch viele, viele Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Emre ist ein Riesenspieler, hat Riesenerfahrung, hat bei ganz großen Vereinen gespielt, hat viele Titel gewonnen. Ja, und er sollte sich ab und zu ein bisschen mehr auf sich konzentrieren, nicht aufs Gesamte. Das lenkt ihn von seinem Spiel ab. Und wenn er fokussiert ist, dann ist er auch in den nächsten Jahren für den BVB ein ganz wichtiger Bestandteil.
Ist Can aus Ihrer Sicht so ein Beispiel dafür, wie man sich aus so einer Delle rauskämpft, auch wenn man medial unter großer Beobachtung steht?
Das ist jetzt nett ausgedrückt, weil er stand schon schwer in der Kritik und zum Teil auch wirklich unsachlich. Und da muss man schon sehr stabil sein als Persönlichkeit, um da so wieder rauszukommen. Und ich habe das Gefühl, dass er dadurch noch stärker geworden ist als Typ. Und dementsprechend ist es ein gutes Beispiel dafür, wie man aus so einer Situation sich selber wieder rauskämpft. Geht natürlich nicht alleine, geht natürlich auch noch mit den Mannschaftskollegen, die ihn da auch unterstützen müssen, weil wenn die ihn in der Situation fallen lassen, dann wird es richtig schwer. Aber das hat, am Ende gibt es dann auch wieder so ein Team-Spirit, wenn man da zusammensteht. Und ich denke, beim BVB war das so.
Ja, also da ist es wirklich, wirklich beeindruckend, weil der unter der Gürtellinie attackiert wurde, wie so eine Art Prügelknabe verantwortlich gemacht wurde für alles, da so durchzugehen und dann jetzt so eine Schlussphase in der Saison zu spielen als Kapitän, das ist für mich jetzt als externen Beobachter maximal beeindruckend.
Okay, dann sage ich jetzt auch noch mal kurz was über Emre Can. Also wirklich ein wahrer Kapitän. Ihr habt es alles angesprochen, unsäglich, gerade über Social Media. Ich habe es auf der Mitgliederversammlung auch angesprochen und dann wirklich vorbildlich, also auch wie er sich da rausgekämpft hat. Ich meine, er hat unter Edin war Stammspieler, er war unter Nuri Stammspieler, unter Mike Tulberg und jetzt auch unter Niko Kovac. Und das sehen unsere Fans und er ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir uns so stabilisiert haben. Ja, das kann sich jeder ein Vorbild nehmen.
Wird Schlotterbeck weiterhin das Gesicht des BVB, anders formuliert, wird der Vertrag, wie viele vermuten, verlängert über 2027 hinaus?
Ja, ich glaube, Nico hat sich wirklich zu einer tollen Persönlichkeit entwickelt. Also gerne auch Gesicht des BVBs. Meine Kinder sind 4, 7 und 8. Die wollen Schlotterbeck-Trikot haben. Insofern zeigt er, glaube ich, schon auch, was er für einen Wert hat. Und ich glaube, er kommt ja auch an keiner Kamera vorbei, wo er sagt, wie cool er es auch findet, für den BVB zu spielen. Und
kann auch mal ganz temperamentvoll vor der Kamera agieren.
Ja, aber das ist ja auch nur authentisch.
Absolut.
Ja, und das wollen wir ja auch alle sehen. Und deshalb natürlich, wenn wir alles in die Waagschale werfen, dass er nicht nur 2 Jahre noch für den BVB spielt, sondern deutlich länger. Aber jetzt hat er gerade seine Reha, will sich auch darauf konzentrieren. Hat ja auch verkündet, dass er auf Social Media so lange nicht tätig sein wird. Und muss man sich mal vorstellen, hat mich ein Journalist gefragt, ob wir das denn als Verein zulassen dürften, dass er sich auf Social Media nicht mehr äußert. Also Wahnsinn.
Ja,
Vogel gezeigt. Also dementsprechend, also ja. Nico hat, glaube ich, extreme Wertschätzung bei uns allen.
Also wie ist die Tendenz? Es gibt ja theoretisch, man könnte ja auch überlegen, also Schlotterbeck hat einen Markt, das ist ja keine Frage, dass sie auch da überlegen, wir verkaufen ihn, er wäre sicherlich ein Kandidat, für den es viel Geld gäbe. Oder man sagt eben, wir setzen wirklich langfristig auf ihn, weil er sportlich seinen Wert hat und eben auch sich mit dem Club maximal identifiziert.
Nein, keine Intention, ihn zu verkaufen. Also
bleibt länger.
Ja, also ich meine, auf die Idee muss man ja jetzt erstmal kommen. Also deshalb, nein, klar ist nein.
Wo wir jetzt schon bei den Personalien sind. Wie ist es denn jetzt mit Sebastian Kehl, Ihrem Sportdirektor? Bleibt er? Können Sie das schon skizzieren?
Also zu diesem Zeitpunkt diese Frage zu bekommen, ich habe im Sommer, im Winter, als viele Entscheidungen getroffen und auch ganz bewusst den Vertrag von Sebastian Kehl verlängert und mich da klar bekannt. Ja? Und die Windstärke damals war ein Orkan. Ja, und ich glaube, damit 2,5 Jahre hat er, glaube ich, verlängert. Ich glaube, damit hat er auch alles gesagt, weil wir wollten eben auch da gemeinsam und das Maximale, nicht nur aus dieser Saison, aus der nächsten Saison, einfach gemeinsam das Maximale da raushalten. Das ist meine Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung kann auch jeder Fan und jeder Mitarbeiter haben. Deshalb.
Aber warum ist der Zeitpunkt jetzt nicht passend? Also mal davon abgesehen, dass Sie jetzt im Studio sitzen. Also dann macht
ja, weil ich eine Entscheidung im Januar getroffen habe und auch in keinem Interview, wo ich mal gesprochen, irgendwie irgendeine Tür aufgemacht habe. Deshalb war der Zeitpunkt für mich in der Diskussion im Winter eine schwieriger als der aktuelle.
Gut, man hätte ja natürlich argumentieren können, der BVB hat diese Launen, die wir oft beschrieben haben. Der Sportdirektor ist mitverantwortlich dafür. Und insofern kommt man bei einem Club wie dem BVB dann eben auch in die Kritik.
Ja, das sind ja alles Themen, die werden wir ja auch gemeinsam aufarbeiten. Weil ich meine, wir haben jetzt drei Trainer gebraucht. Wir haben auch wenn du Wintertransfers machen musst, ist natürlich nie der optimale Zeitpunkt. Wir hatten Unruhe im Verein. Aber das machen wir gemeinsam, Büros nebeneinander.
Also Ihre Basis täglichen. Ist gut zueinander.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und wir planen jetzt auch die nächste Zeit, die nächste Saison, weil es mit Spielern und so. Also insofern kein Problem.
Und dass er umgekehrt irgendwie sagt, also möchte mich verändern, möchte woanders eine gehobenere, noch gehobenere Position, ist das auszuschließen?
Das ist am Ende seine Entscheidung, aber ich glaube, er hat ja auch in mehreren Interviews bekannt gegeben, auf welche Herzensangelegenheit für ihn Borussia Dortmund.
Also ich kann es aus den Gesprächen, wo ich mit Sebastian habe, ganz klar sagen, er bekennt sich zum BVB, er ist Fan vom BVB, er war Spieler beim BVB, ihm macht die Arbeit Spaß und er weiß, in welcher Verantwortung er ist. Er wusste auch, wie schwer es war in den letzten Monaten vor der Vertragsverhandlung auch für ihn, weil auch öffentlich alles diskutiert worden ist und das ist halt der BVB. BVB ist ein großer Club, deswegen wird eben auch über alles diskutiert, was so nicht ganz fest irgendwo zementiert ist. Aber Sebastian, würde ich sagen, ist ein Gewinn für den BVB und nicht nur für diese Saison, sondern auch über die Jahre hinaus.
Gut, man kann ja auf alle Fälle auch festhalten, jetzt anhand der Ergebnisse, die nach und nach kommen, spricht das durchaus für Kehl und für den Kader. Wenn man davon ausgeht, dass eben Kovac sozusagen das Potenzial dieses Kaders besser erhebt, als es vorher gelungen ist.
Spricht für Kehl, spricht für Lars Ricken, spricht für alle Entscheidungsträger, die daran beteiligt waren. Also, und wir haben ja schon vor der Saison festgestellt, dass der BVB sehr gut eingekauft hat. Also es waren ja nur grüne Haken an den Neuzugängen. Die Frage, die man sich stellen muss, ich komme mal zu meinem Eingangsplädoyer zurück, die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kriegt man diesen Kader dauerhaft auf Peak? Das ist ja die entscheidende Frage, weil das ist ja, wenn ich das alles richtig verstehe, der Anspruch von Borussia Dortmund, nicht mit Ach und Krach Vierter zu werden, sondern im nächsten Schritt, und das ist ein gewaltiger Schritt, wieder die Spitze zu attackieren.
Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scotts Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Wollen Sie die Frage beantworten?
Ich glaube, ich hab ja gerade schon ein bisschen was gesagt, wie der Ansatz auch von Nico ist, einfach diese Leistungskultur zu haben. Und wir hatten, Nuri hat es dann auch mal so mit fehlender Siegermentalität betitelt. Und darunter fällt ja ganz viel. Also man hat ganz oft die Körpersprache, Körperhaltung. Wenn wir gegen Augsburg 1-0 verlieren oder hinten liegen und wir schießen den Ball neben das Tor, ja, dann laufe ich hinterher und hole den Ball. Und wenn ich ausgewechselt werde, dann trabe ich nicht nach draußen, sondern dann sprinte ich nach draußen, damit der Nächste reinkommen kann. Ja, und wir haben natürlich dann schon auch gemerkt, dass bei dem einen oder anderen ja wie so eine mentale Blockade auch war. Ja, und dann
also gab es, wenn ich da einmal dazwischen auf dieses Thema Mentalität, was ja irgendwie beim BVB immer irgendwie so rumkreiste, doch in gewisser Form?
Ja, das müssen wir erstmal sagen, wie definieren wir Mentalität? Aber ich glaube, diese
innere Haltung,
diese Grundeinstellung, ja, ich meine, wir haben ja auch in der Champions League dann wirklich großartige Spiele gezeigt, auch in der Liga das ein oder andere Highlight. Aber diese Konstanz Das hat da eben auch Fragen aufgeworfen. Und ich glaube, dass es jetzt, wie gesagt, Nico, wie gesagt, und ich mag das auch nicht mehr, Nico ist wenn pragmatisch. Ja? Also wir haben, ich glaube, in den letzten 8 Spielen 3,5 Tore pro Spiel geschossen. Nur die Bayern, seit Nico da ist, haben nur die Bayern mehr Tore als wir geschossen. Ja, das ist nicht pragmatisch, sondern ist der Fußball, den wir in Dortmund sehen wollen. Und das ist auch das, auch so ein Vorurteil immer mit seiner Defensive, so, das ist das, wo er im Training auch den meisten Wert drauf legt. Wie kreieren wir Torchancen? Wie schießen wir Tore? Und all diese Ansätze, ich glaube, dass das extrem gut bei einer Mannschaft ankommt, weil da ist das Wichtigste. Die Spieler müssen an das glauben, was der Trainer vorgibt.
Ist der BVB ja, Lothar, einen, ja, ganz kurz drauf. Natürlich. In den letzten 6 Spielen habt ihr die meisten Tore geschossen in der Bundesliga. Also nicht hinter Bayern, sondern ihr da, seid da vor dem FC Bayern.
Ist der BVB die natürliche Nummer 2 zumindest in Deutschland? Man hat ja in der vergangenen Saison den Eindruck gehabt, da könnte sich möglicherweise was verschieben.
Ja, den Eindruck konnte man kriegen, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass der BVB sich den Rang, den er sich über Jahre erspielt hat, nicht innerhalb von einer Saison dann wieder kampflos hergibt. Also der BVB ist für mich immer noch gefühlt hinter Bayern die klare Nummer 2, obwohl sie natürlich auch gerne mal wieder die Nummer 1 wären. Und das wünsche ich Ihnen auch sehr. Das wünsche ich uns allen sehr, dass die Bayern nicht jetzt wieder eine Elfer-Serie starten an Meisterschaften. Das wäre schon schön, wenn der BVB da wieder hinkommen könnte. Beziehungsweise Leverkusen-Königs genauso. Aber für mich ist der BVB die Nummer 2 in Deutschland.
Sie müssen einfach Stabilität reinbringen. Ja, die Probleme, die Sie früher auch häufig über die Öffentlichkeit diskutiert haben, intern Regeln, kurze Wege, Klarheit an einen Weg gemeinsam gehen. Und ich glaube, dass man da sich auch von Leuten getrennt hat, die da vielleicht ein bisschen Unruhe gesorgt haben. Und wenn ich den Kader sehe und gestern die Bank, was da für eine Qualität sitzt, mit Schlotterbeck und Bayer noch 2 deutsche Nationalspieler verletzt gefehlt haben, dann ist es natürlich für einen Trainer ein wahnsinnig gutes Gefühl, Druck auszuüben, nämlich die Leistung zu bewerten. Und jeder will ja spielen. Also müssen sich die Spieler gegenseitig hochschaukeln. Und das Schönste für einen Club, der erfolgreich sein will, ist der breit gut aufgestellte Kader, wo es auf jeder Position Positionskämpfe gibt, auf hohem Niveau. Und davon profitiert dann der ganze Verein.
Abschließend, Lars, wohin wollen Sie Borussia Dortmund, ich sage jetzt mal, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren entwickeln? Viel weiter macht es, glaube ich, keinen Sinn im Profifußball.
Ja, es hängt ja dann immer auch relativ viel ab, so von der Kaderbudgetplanung, in welchem Wettbewerb du spielst. Ich habe das gerade gesagt, wir haben die Pläne mal übereinander legt. Also der Unterschied ist nicht nur marginal. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben angefangen mit den 5 Transfers, haben jetzt im Winter nochmal 2 nachgelegt. Wir wollen einfach, und ich glaube, wir kriegen schon einen Einblick so ein bisschen, wo wir uns hin entwickeln wollen, ne? Dass die Zuschauer sich dann auch nach einem Spiel wieder auf das nächste spielen. Dass wir auch nicht hinten den Ball rumschieben. Ich glaube, wir sind die Mannschaft, die am schnellsten mal nach Ballgewinn dann auch die Tore schießt. Das heißt, Ballgewinn, es wird nicht lange gewartet, sondern ab nach vorne. So. Und das wollen unsere Zuschauer sehen. Und dahin muss sich unser Fußball entwickeln mit wirklich Stabilisatoren, wie wir sie jetzt ja auch schon geholt haben, mit Erfahrung, wo sich die jungen Spieler auch annähern können, wo sie sich entwickeln können, weil das war auch in der Vergangenheit unsere DNA. Ja, und dann, Saison, ich meine, Freiburg ist Stand jetzt, wenn nicht noch irgendwelche Tore gefallen sind, ja auch noch vor uns, Mainz waren lange Zeit vor uns. Also das ist natürlich nicht unser Anspruch.
Weiter 2-0, ja. Noch 10 Minuten, ne? Ja. Mal schauen. Also gestern war ja viel davon zu sehen, Adeyemi auch überragend. Also wir könnten jetzt jeden Spieler durchgehen. Im Moment macht der BVB seinen Fans viel Spaß. Wir sprechen gleich über den etwas kleineren Nachbarn, aber auch ein großer Traditionsverein im Revier. VfL Bochum bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Bevor wir über den VfL Bochum sprechen, Felix, es gibt Neuigkeiten aus Freiburg.
Es gibt Neuigkeiten. Florian Wirtz hat gerade immerhin schon mal den Anschluss erzielt. Das ist mit Nachspielzeit, ja, 10, 12 Minuten vielleicht noch. Es keimt ein bisschen Hoffnung auf für alle Nicht-Bayern-Fans, wahrscheinlich auch bei Lars Ricken und natürlich auch bei den Leverkusen-Fans. Und ansonsten habe ich noch gute Nachrichten zu verkünden. Ab Sommer, My Matchday bei uns am Samstagnachmittag. Man verpasst weiterhin kein Tor mit unseren neuen Features, dem Match-Alarm und dem Multiview. Also da wird allen Kunden, allen Fußballfans weiterhin alles geboten. Und dann gucken wir auf den VfL Bochum und leiten über zu unserem Thema, dass Dieter Hecking auch bei Abstieg in Bochum bleibt, obwohl jetzt mit 22 Punkten nach 32 Spielen die schlechteste Bundesliga-Saison aktuell in der Clubgeschichte passiert. Und gerade ist man sogar seit 7 Spielen sieglos. Trotzdem sagen 86%, es ist die richtige Entscheidung, eben auch mit Dieter Hecking weiterzumachen, auch wenn es runtergeht in die zweite Liga. Schauen wir mal, welche es dann am Ende der Saison tatsächlich wird.
Wie haben Sie ihn überzeugt davon, auch in der zweiten Liga zu bleiben?
Das war der Gesamtverein, würde ich so sagen. Also ihm schlägt schon unheimlich viel Sympathie entgegen in der Stadt, im Verein. Ob das jetzt die Busfahrerin ist oder Angestellte aus der Marketingabteilung. Jeder mag den Trainer und schätzt ihn. Die Mannschaft geht mit. Man sieht das ja auch in den Spielen. Es ist ja nicht so, dass die sich nicht komplett reinhängen, sondern dass wir die Spiele nicht gewinnen, liegt dann am Ende vielleicht auch an anderen Dingen. Also das war für mich eine logische Entscheidung, zu versuchen, den Trainer zu überzeugen, auch in der zweiten Liga zu bleiben, weil ich diesen Automatismus einfach nicht mag, dass ein Trainer weg muss, wenn man absteigt. Die Freiburger haben das auf beeindruckende Art und Weise
vorgemacht. Da sind Sie letztlich auch ein bisschen geprägt, vermutlich.
Ja, da bin ich vielleicht auch ein bisschen sozialisiert worden. und dementsprechend finde ich, dass wenn man eine Chance hat auf Kontinuität, ist mein Lieblingswort, das kriege ich immer so schlecht raus.
Kontinuität?
Ja, genau.
Versuchen wir nachher nach dem dritten Bier noch
dieses Wort meine ich.
Ja, schon.
Dann sollte man die nutzen, weil generell ist man erfolgreich, wenn einem das gelingt, und ständige Trainerwechsel haben noch nie zu einem guten Ende geführt.
Macht das Sinn, Lothar?
Ja, absolut. Er ist ja fußballverliebt, Dieter Hecking. Ich habe mit ihm in Gladbach übrigens zusammengespielt.
Stimmt,
ja, und 80er. Hat viel Erfahrung, hat Reife. Kann mit den Spielern, man merkt es ja in den Bildern, die man dann aus der Entfernung mitbekommt, und ist beliebt. Ich kann es eigentlich nur wiederholen, was ich dann so gehört habe, ist ja alles schon gesagt, und ich glaube schon, dass er auch dann mit seiner Art der Richtige ist, wenn es wirklich zum Abstieg kommen sollte, dass er die Mannschaft im Endeffekt so wachrüttelt und so ein Selbstbewusstsein gibt, dass eine Möglichkeit oder eine große Möglichkeit besteht, auch mit einer veränderten Mannschaft, dann wieder den Weg ins Oberhaus zurückgeht.
Wie ist das eigentlich für dich, wenn du an die Kastropper kommst? Du bist in den großen Stadien Europas.
Toll, wirklich. Also das hat so viel Charme, dass die ganze Folklore außenrum, du hörst dieses Intro oder kommst in diesem Stadion, dann hörst du Herbert Grönemeyer und sagst dir, gut, dass ich mir heute Abend nichts anderes vorgenommen habe, dass ich das hier miterlebe. Ja, man sitzt ja da auch mitten im Publikum, also auch das ist ja besonders. Also da wird auch schon mal ungefragt Bier ausgeschenkt oder kriegst mal eine Wurst gereicht oder so. Also das ist, es ist jedes Mal sehr besonders. Und es täte mir leid, wenn wir mit dem Topspiel, waren wir glaube ich zweimal da in der Saison, in der kommenden Saison, nicht an der Kastropper dürften oder könnten.
In der ersten Liga.
Also als ehemaliger Spieler kann ich das bestätigen. Wenn letztens gefragt wurde, was nach unserem eigenen Signal Iduna Park denn das zweitschönste Stadion wäre. Und da war ich tatsächlich beim VfL Bochum. Nicht, weil es das schönste und hübscheste Stadion ist, sondern einfach diese Stimmung nah am Platz. Eigentlich überall nur Fans, wo du oftmals irgendwie hinterm Tor ein paar Fans hast und sonst sitzen halt alle da und gucken sich das Spiel an. Ist halt natürlich auch durch die besondere Rivalität immer so viel Dampf drin, und ihr habt uns oft genug genervt.
Auch im Jugendbereich, ne?
Ja, da auch, aber auch bei den Profis, wenn ich jetzt vor 2 Jahren auch denke. Auch diese Saison, und trotzdem drücke ich wirklich alle Daumen, weil, dass sie in der Liga bleiben. Weil wir hatten ja auch mal eine Ruhrgebietsmeisterschaft in der Bundesliga. Ja? Mit uns, mit Bochum, Schalke, Duisburg damals noch. Mhm. Und es wäre, glaube ich, nicht gut, wenn aus dem Ruhrgebiet nur noch der BVB da ist.
Wie ist denn das, wenn man so eintaucht beim VfL Bochum? Ist das dann tatsächlich so, wie man das von außen wahrnimmt, so familiär, so warmherzig, auch so solidarisch?
Ja, ist toll. Also der Verein macht wirklich Riesenfreude, muss ich sagen. Also natürlich am Spieltag eine besondere Atmosphäre, aber auch an jedem normalen Tag, wie die Menschen dort miteinander umgehen und wie das gelebt wird und wie normal und familiär das ist. Das ist schon richtig schön. Und trotzdem ist ein Verein wie der VfL Bochum mittlerweile auch schon groß. Also wir haben schon eine Menge an Mitarbeitern. Wenn man sich das klar macht, dann merkt man, wie die Vereine in der Bundesliga in den letzten Jahren gewachsen sind, und zwar alle.
Wie viel Arbeit ist für Sie jetzt zu erledigen? Wie viel haben Sie vor der Brust, wenn wir daran denken, dass jetzt doch ein gewaltiger Umbruch zu bewältigen ist?
Ja, es war ja von der ersten Sekunde an ein bisschen kompliziert, weil wir wussten nicht, welche Liga, wissen wir immer noch nicht, welcher Trainer, das wissen wir jetzt. Da dann ist es ohnehin ein großer Umbruch, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Endgültige Entscheidungen kann man noch nicht treffen. Wir haben natürlich gewisse finanzielle Einschränkungen, das ist eben so bei uns, damit muss man umgehen. Also von daher eine Menge Fragezeichen, viele Aufgaben und nicht viel Zeit. Spannende Aufgabe.
Was ist beispielsweise mit einem Bernardo, den manche für einen der besten Linksverteidiger der Bundesliga halten? Oder viele sogar?
Ja, bei Bernardo ist es so, dass wir da pragmatisch damit umgegangen sind mit seinem Vertrag und dementsprechend wird er am Ende der Saison uns verlassen.
Definitiv. Keine Chance, ihn zu halten.
Keine Chance.
Bundesliga?
Gehe ich davon aus.
Oder vielleicht sogar Premier League?
Das weiß er, das weiß ich nicht. Ich kann nur für uns bestätigen, dass er den Verein verlassen
wird. Sissoko?
Sissoko hat noch 2 Jahre Vertrag bei uns. Hochgeschätzter Spieler, würden wir furchtbar gerne halten.
Wird auch schwer, ne, vermutlich.
Wird schwer, gar keine Frage. Wir müssen natürlich auch immer darüber nachdenken, wenn wir die Möglichkeit haben, auch Transfererlöse zu erzielen. Also es ist grundsätzlich niemand unverkäuflich bei uns, aber wenn wir es vermeiden könnten, dann würden wir ihn gerne behalten.
Und Boadu ist geliehen?
Boadu ist geliehen und hat eine Kaufoption, die nicht in der Range liegt, die der VfL Bochum irgendwann mal erfüllen könnte.
Das klingt jetzt so, als würde es also einen gewaltigen Umbruch geben, der vielleicht dann auch sein Gutes haben kann.
Ja, also je nachdem, wo wir spielen, also gehen wir jetzt vom schlechtesten Szenario aus, dann müssen wir uns ja einfach mal vergegenwärtigen, dass wir die letzten Jahre gegen den Abstieg gespielt haben. Das heißt, wir waren eher die defensive Mannschaft und wenn wir wieder aufsteigen wollen und wir sind in der zweiten Bundesliga, dann müssen wir agieren. Das heißt, es ist eine ganz andere Art von Fußball. Und dementsprechend müssen wir uns ja schon überlegen, wie wir die Mannschaft neu aufstellen und ausrichten. Und ich denke, dass es gute Beispiele in der Vergangenheit gibt, wenn man Mannschaften nach dem Abstieg komplett zusammengehalten hat, dass sie sich wahnsinnig schwer getan haben, gleich wieder aufzusteigen, eben genau aus dieser Thematik heraus. Also das müssen wir genau analysieren und uns genau überlegen, wie und was wir machen. Und das, da sind wir schon mittendrin. Und sobald wir wissen, wo es hingeht, werden wir es dann auch umsetzen.
Lothar, nach deinem Eindruck, wie viel Kraft hat es den VfL Bochum gekostet, dass dieses Thema Feuerzeugwurf die gesamte Rückserie, also nach dem Vorfall an sich, den Verein begleitet hat?
Ja, diese äußeren Einflüsse sind größer, wie man vielleicht denkt. Ja? Und umso mehr Ruhe du hast und dann eben arbeiten kannst als Team, Trainer, Mannschaft, umso erfolgreicher bist du eigentlich. Weil diese medialen, wir haben vorher schon gesagt, Social Media, Journalisten, alles Mögliche, es wird ja alles rausgeholt. Und das stört natürlich, weil du musst ja auch auf diese Fragen antworten oder die lenken dich ab. Und deswegen war dieser Zeitraum, es waren glaube ich 3 oder 4 Monate, die dieses Thema begleitet haben, den VfL Bochum, Union Berlin, die Fußballfans natürlich für uns alles wunderbar. Es sind nicht schöne Schlagzeilen, aber es sind Schlagzeilen. Und natürlich möchte man sowas eigentlich früher geregelt haben. Ich glaube, auch der VfL Bochum wäre froh gewesen, wenn das irgendwann nach 2, 3 Wochen entschieden worden wäre. Aber es hat sich eben doch die Einsprüche hingezogen und es hat der Konzentration aufs Wesentliche ganz sicher geschadet.
Sie sind später dazugekommen, aber dennoch haben Sie natürlich mitbekommen, wie der Verein davon betroffen ist. War es das wert?
Ja, es ist sicher so und das war auch mein Gefühl, dass man das nicht gerne macht. Man möchte, dass Spiele auf dem Platz entschieden werden und auf sportliche Art und Weise. Und jetzt wurde es anders entschieden. Das mag man nicht, das mag niemand. Und ich glaube auch, dass viele beim VfL Bochum sich da nicht so wohl gefühlt haben. Weil es eben so war. Auf der anderen Seite hast du die Verantwortung dem Verein gegenüber und es gibt klare Regularien und dementsprechend musst du dich auch so verhalten, wie dein Verein aus wirtschaftlichen Interessen es von dir erwarten kann. Und das war schon eine Diskrepanz. Also es wäre sicherlich dem VfL Bochum und allen Beteiligten lieb gewesen, es wäre schneller erledigt gewesen. Dementsprechend ist man jetzt auch froh, dass es erledigt ist.
Sie haben es ja selber mal in Ihrer Karriere auch erlebt in früheren Jahren. Das ist ein Tick anders abgelaufen. Wie war das?
Ja, da war ich noch bei 60 München. Da haben wir UEFA Cup gespielt gegen Parma. Und da gab es eine Szene, dass ungefähr 20 Sekunden Parma einen Spieler mehr auf dem Platz hatte beim Auswechseln. Und wir haben damals Einspruch eingelegt und in der ersten Instanz nicht recht bekommen. Und die UEFA hat uns damals gebeten, keinen Einspruch einzulegen. Und wir saßen dann zusammen mit Präsident Wildmoser und haben überlegt, was machen wir. Weil wenn wir das bis zum Ende durchgezogen hätten, glaube ich, dass wir recht bekommen hätten. Und dann hätte es vielleicht ein Wiederholungsspiel gegeben. Wir haben es dann nicht gemacht aus sportlichen Gründen, weil es wirklich keinen Einfluss hatte auf die Spielwertung. Aber bis zum heutigen Tage denke ich drüber nach, ob das richtig war.
Hm. Das ist natürlich auch für einen Verein eine wahnsinnig schwere Entscheidung, oder?
Ja, wir hatten es ja, was war es, die Saison 97, 98 mit dem Torfall von Madrid, als das Tor umgefallen ist. So, dann haben wir ein bisschen später angefangen und auch da haben wir uns ja dann gefragt, okay, legen wir jetzt Protest ein oder lassen wir es laufen? Natürlich eine ganz andere Situation, aber sowas beschäftigt natürlich einen Verein und sowas beschäftigt einen Verein auch nicht 5 Minuten, sondern du hast permanent die Diskussion und eigentlich willst du dich auf deinen Job, jeder will sich auf seinen Job fokussieren, aber du wirst natürlich immer wieder mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht. Deshalb klar, kann ich mir schon vorstellen, dass das für den VfL Bochum auch nicht förderlich war.
2-2. Wusstest du schon?
Erwartest du eine Reaktion? Nee, wusste ich noch nicht.
Ja. Statt 3 Punkte für Freiburg nur einer, ist doch gar nicht so schlecht.
Ja. Und ist noch nicht Schluss, oder?
Ich glaube, 90 plus 3 haben sie spielen. Noch ist Bayern München also offiziell deutscher Meister. Ja. Wolf, wie hast du das wahrgenommen? Also das ist ja sehr, sehr schwer. Aber es gibt natürlich viele Fans, die sagen, jetzt mal losgelöst von der Juristerei, ist es irgendwie schade, dass es so gelaufen ist.
Ja, es ist schade. So. Und das passt auch. Aber ich kann jetzt keine juristisch belastbare Aussage treffen, weil je nachdem, wie du es diskutierst, also ein salomonisches Urteil, das alle zufriedenstellt, gibt es nicht. Der Unioner sagt, warum klagen die? Der Bochumer sagt, du hast aber eine Verantwortung gegenüber dem Club. Natürlich solltest du juristisch alles ausschöpfen, wenn es am Ende an den 2 Punkten hängt und Dirk sitzt jetzt hier und muss sich dafür rechtfertigen, warum sie das damals nicht gemacht haben, weil 2 Punkte fehlen. Ja gut,
da hätte also man dann gesagt, falsche Sentimentalität.
Das muss er machen, also da, so. Da, ja. Und das macht es so schwierig und das ist natürlich ein Prozess, der sich über mehrere Monate zieht und Ressourcen bindet, die du ganz woanders eigentlich besser gebrauchen könntest, um vorwärts zu kommen. Und jetzt stehst du am Ende da, Bochum bringen die Punkte nichts und Union hat im Grunde nichts verloren. Du hast ganz viele Verlierer, ganz wenig Gewinner und du stehst da und bist so schlau als wie zuvor.
Aber wir sind schlauer als zuvor.
Ja.
Im goethischen Sinne.
Ja.
Bayern München ist deutscher Meister. Es ist 2-2 ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern. Jetzt ist auch der offizielle Stempel drauf. Und Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler und langjährige Spieler des FC Bayern, darf die endgültigen Glückwünsche hier bei SK90 ausrichten und entbieten.
Ich glaube, die beste Mannschaft ist deutscher Meister geworden. Von Anfang an haben sie das gespielt, was sie sich vorgenommen haben für die Saison. Es war keine andere Mannschaft, weit und breit auch nicht Bayer Leverkusen, die ihnen gefährlich werden hätten können. Ja, irgendwo immer ein bisschen rangeschnuppert, aber dann, wenn es drauf angekommen ist, waren die Bayern da. Ja, Glückwunsch zu dieser tollen Saison in der Bundesliga. Und jetzt können wir mal richtig feiern beim Käfer.
Und da knallt's schon.
Auch ein Stückchen ist genehmigt. Also herzlichen Glückwunsch der FC Bayern zur deutschen Meisterschaft.
Ja, und nach der Saison geht's dann nach Ibiza, obwohl da müssen sie bald schon wieder zur Clubweltmeisterschaft. Ist das für die Bayern ein besonderer Titel, vor allem deshalb, weil sie immer ein Jahr sozusagen pausieren mussten?
Ein besonderer Titel ist es für Harry Kane. Der hat seinen ersten Titel nämlich gewonnen in seiner Karriere. Kompanie gekommen, hat einen unruhigen Verein übernommen. Ja. Wo es im letzten Jahr doch sehr drunter drüber gegangen ist und er hat Ruhe reingebracht. Er ist so für mich der Baumeister, weil ich merke ja, was bei Bayern München in den letzten Jahren passiert ist. Genau das, was man eben nicht braucht, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und dieses Jahr intern Mannschaft, Trainer, Außendarstellung, top. Natürlich nicht nur Top-Ergebnisse, aber verdienter deutscher Meister.
Sie dürfen auch gratulieren.
Ja, natürlich absolut verdienter deutscher Meister. Wirklich Gratulation, Respekt für die Leistung. Und ich glaube auch, es ist nicht nur die deutsche Meisterschaft, weil man Champions League, DFB-Pokal nicht geholt hat, weil das ist der ehrlichste Titel. Ja, es sind die meisten Spiele große Bedeutung in Deutschland und deshalb gebührt ihnen auch das Recht, das ausgiebig zu feiern und nicht, wir sind nur deutscher Meister geworden. Nein, es ist der ehrlichste Titel, den es in Deutschland zu vergeben gibt und deshalb auch vom BVB-Seite herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft.
So, jetzt ihr beide, Leo und Patrick.
Das ist ein Last-Minute-Tor von Leverkusen. Ausgerechnet mal wieder ein Last-Minute-Tor, die Bayern zum Meister macht. Fakt ist, das Spiel in Freiburg war ein hartes Brett für Leverkusen. Erster Torschuss, 68. Spielminute, also für Leverkusen. Und Pat, Freiburg hatte bis dahin leidenschaftlich verteidigt.
Total. Also die BVB-Wochen können weitergehen. Freiburg punktgelassen. Und wenn die Leverkusener so nächste Woche bei euch spielen, dann könnt ihr die drei Punkte schon mal einplanen.
Nichtsdestotrotz würden wir das Spiel im Anschluss noch mal zusammenfassen und analysieren.
Super sehen, Hammer.
Genau, machen wir. Gut. Also ich sage es jetzt mal so, ich bin gespannt, ob Sie sich dem Urteil von Patrick Helbes anschließen. Alleine deshalb würde es sich lohnen, die XXL-Highlights zu schauen. Also Glückwunsch an Bayern München, die Bayern sind deutscher Meister. Danke an die Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weiterhin viel Spaß bei Sky. Schönen Sonntagabend. Nochmal, es ist gut. Tschüss und auf Wiedersehen.